Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Und wir sprechen heute naheliegenderweise über unsere neue Regierung, den neuen Kanzler Friedrich Merz, der es nach einer halb vergeigten Wahl dann doch geschafft hat und gestern in Paris und Warschau war. Und man kann jetzt schon sagen, nach zwei Tagen großer Koalition, kleiner großer Koalition, langweilig ist es bis jetzt nicht. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für die SPD und bei mir sind heute
Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin, und ich berichte über die CDU und jetzt neuerdings auch über den Kanzler.
Lukas Wallraff, früher im Parlamentsbüro, jetzt HT1-Redakteur in der Taz.
Anna Lehmann, Leiterin des Taz-Parlamentsbüros, berichte über die SPD und das Kanzleramt.
Sabine, du warst gestern, heute ist Donnerstag früh, mit Friedrich Merz in Paris und in Warschau. Was für einen Eindruck hat Merz da gemacht?
Eigentlich einen ganz guten. Also wenn man davon ausgeht, was sich da am Tag vorher abgespielt hat, also dass Merz ja eigentlich vorhatte, da als der strahlende Sieger und frisch gekürter Superkanzler aufzulaufen und dann aber diese Niederlage im ersten Wahlgang hatte und sich seiner Koalition nicht so richtig sicher sein kann. Wenn man das jetzt alles mal voraussieht, dann ist er sehr selbstbewusst, sehr lässig, auch im Gespräch mit den Journalisten und Journalistinnen aufgetreten.
Es ist ja die Reise, die Kanzler, neue Kanzler immer machen nach Paris und Warschau. Das ist ein politisches Symbol, ein Zeichen, was man jetzt, Merz hat es ja mehrfach betont, dass Europa seine große Herzenssache ist, insbesondere in dieser neuen geopolitischen Situation. Was kam denn darüber? Also ist da irgendwas schon zu erkennen, wie ernst gemeint diese Europa-Offensive von Merz ist? Oder ist das noch nicht absehbar?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das schon ernst gemeint ist. Also klar, er hat das im Vorfeld jetzt immer wieder betont und Polen am ersten Tag zu machen ist nicht Standard. Also zumindest, was ich nachgelesen habe, war Scholz am ersten Tag in Paris und Brüssel und danach erst in Warschau. Also das war schon ein ganz bewusstes Zeichen, um die Beziehungen da auch so ein bisschen zu verbessern. Da gab es ja einige Friktionen unter Scholz und da war es schon so, also in den beiden Hauptstädten jetzt in den Gesprächen oder Pressekonferenzen mit Merz und mit Macron und Tusk, war es schon so, dass die eine wahnsinnig Einigkeit demonstriert haben. Bei Tusk hat es allerdings nur 4 Minuten gedauert, weil dann ging es um die Zurückweisung an der Grenze.
Genau. Wir kommen gleich nochmal zu sprechen auf den Tag vorher natürlich. Anna und Sabine, ihr wart ja da im Bundestag, aber lass uns noch mal ganz kurz hier bei diesem aktuellen, also von gestern bleiben, du hast es gerade angesprochen. Fast zeitgleich hat ja der neue Innenminister Alexander Dobrindt die neue Migrationspolitik vorgestellt. Und also kurz und knapp heißt das, es dürfen keine Asylanträge mehr an deutschen Grenzen gestellt werden, außer für vulnerable Gruppen. Das hat Dobrindt gesagt. Also damit sind Kinder, Schwangere, Kranke offenbar gemeint. Aber ansonsten ist das Ziel, die illegale Migration, das, was er illegale Migration nennt, Richtung Null zu kriegen. Und da ist man jetzt in den Nachbarländern nicht so besonders erfreut drüber, ne? Und das war auch, glaube ich, in Warschau bei Merz, Sabine, zu merken.
Ja, auf jeden Fall war das zu merken. Also wir haben unter den Journalisten und Journalistinnen vorher schon gesagt, danach muss man in der Pressekonferenz unbedingt fragen natürlich. Aber man brauchte gar nicht fragen, weil Tusk hat das in seinem Eingangsstatement, also 5 Minuten Eingangsstatement oder vielleicht waren es auch 10. Aber erst hat er natürlich gelobt, wie man das so macht. Freude, mein Freund, und schön, dass du am ersten Tag kommst und so. Und dann war ganz klar, Schengen ist ein hoher Wert. Man muss Grenzen schützen, aber man muss die Außengrenzen schützen. Wir machen so viel an der Grenze zu Belarus. Büros, da müsst ihr uns mehr unterstützen und also sich ganz klar dagegen positioniert.
Ich glaube, er hat am Ende dieser Pressekonferenz auf eine Frage eines polnischen Journalisten dann auch noch gesagt, die AfD ist dein Problem, ist das Problem von Deutschland und das AfD-Problem der Union wird nicht an der deutsch-polnischen Grenze gelöst. Das war ja sozusagen der Spin, den Tusk da gesetzt hat. Also gibt es da gleich nach 2 Tagen sichtbar den inneren Widerspruch dieser Merz'schen Politik, auf der einen Seite pro Europa, auf der anderen Seite aber unbedingt jetzt aus AfD-Bekämpfungsgründen eine ganz harte Abschottungspolitik. Wie seht ihr das, Lukas, Anna?
Ich sehe das auch so. Ich fand das auch, ich habe das auch verfolgt, ich fand es auch bemerkenswert, wie er von sich aus darauf eingegangen ist. Die Kritik war ja schon vorher spürbar. Der polnische Botschafter hat sich diesbezüglich geäußert, aber jetzt gleich mal beim Antrittsbesuch so ein Stoppschild zu setzen und zu sagen, ich erwarte hier Zusammenarbeit, wenn es darum geht, die Außengrenzen zu schützen und Polen wird nicht akzeptieren, dass Deutschland Migrantengruppen nach Polen schickt, das war schon ein deutliches Signal. Und ich finde, Merz ist da wirklich in einem Widerspruch. Er hat gesagt, er will ein europäischer Kanzler sein. Er will das Weimarer Dreieck, also Deutschland, Frankreich, Polen stärken. Und er setzt diese Symbole und gleichzeitig macht er Symbole nach innen, Symbolpolitik nach innen setzt er um, indem er sagt, wir werden jetzt Zurückweisungen an deutschen Grenzen vornehmen und seinen Innenminister losschickt und will nicht nach links und nach rechts gucken. Also das muss Probleme geben und er muss da einen Weg finden, aus diesem Dilemma rauszukommen.
Ja, also er wird jetzt natürlich eingeholt von diesen Wahlkampfversprechen, die er da so in der Trump-Manier am ersten Tag wird zurückgewiesen und so weiter. Das war klar, dass das so nicht umsetzbar war. Erstens innenpolitisch, weil auch die SPD so rigoros wahrscheinlich nicht mitmachen wird, dauerhaft, aber vor allem auch europapolitisch. Ich glaube, bei der Thematik sieht man halt, es ist unglaublich kompliziert. 80% der Deutschen wünschen sich eine Begrenzung der Zuwanderung. Das ist jetzt nicht nur die Merz-Versprechungen, sondern es gibt auch einen objektiven Druck. Das ist offensichtlich die Mehrheit wünscht sich irgendwas, dass das irgendwie unter Kontrolle gerät. Nur alle sind ratlos, wie man es denn dann praktisch machen soll, weil da eben sehr viele europarechtliche Grenzen gibt und so weiter. Und man muss bedenken, Tusk ist jetzt im Wahlkampf, weil dort eine Präsidentenwahl ist. Man muss auch ein bisschen aufpassen, jetzt Tusk als freundlichen Menschen, der nichts gegen Asylbewerber hat, im Gegenteil, Polen nimmt viel, viel, viel weniger Geflüchtete aus außereuropäischen Ländern auf. Aus der Ukraine haben sie welche aufgenommen, aber die wollen überhaupt niemand eigentlich aufnehmen und tun jetzt so, als sei Deutschland ein schlimmes Land, das Leute zurückweist. Dabei nimmt Polen fast niemand auf.
Trotzdem, wenn man sich die Zahlen anguckt, der Asylanträge in Deutschland, dann sieht man, das waren 2023 ungefähr 400.000, 2024 waren es 250.000 und dieses Jahr werden es wahrscheinlich 160.000 werden, also die Zahlen sinken. Aber trotzdem, wie ist das jetzt lösbar, dieses Problem? Weil das war ja ein deutlicher Protest aus Polen, das war ja unüberhörbar. Und wie funktioniert das jetzt zusammen? Weil ich meine, das war ja auch zeitgleich fast dieser März-Auftritt mit Tusk, während in Berlin dann, allerdings mit Verspätung, Alexander Dobrindt diese ganz harten Anti-Migrationskurs da präsentiert hat.
Ja, unter den Journalisten auf der Reise kursierte ja tatsächlich irgendwie das Gerücht, dass Dobrindt erst vor die Presse treten soll, wenn Merz und Tusk schon auf der Bühne stehen, damit es irgendwie da gar nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird. Ich meine, das ist natürlich, ich meine, ihr habt das jetzt auch gesagt, für Merz ein echtes Problem. Der hat das, ich meine, der war davon nicht überrascht. Das war abgesprochen, dass das kommt. Dass das so kommt und Tusk muss das natürlich auch machen, irgendwie in dem Wahlkampf jetzt, damit die irgendeine Chance haben, diese Präsidentschaftswahl zu gewinnen und nicht die Peace. Und mein Eindruck war, dass die das, also er hat dann probiert, das möglichst weit runter zu dimmen, soweit es geht. Also er hat nämlich dann gesagt, ich habe mir das Zitat extra nochmal aufgeschrieben, wir werden die Grenzkontrollen vornehmen in einer Art und Weise, die für unsere Nachbarn verträglich ist. Das ist ja sozusagen so weit abgetragen, wie das irgendwie noch geht, ohne das Gesicht zu verlieren. Aber wie das praktisch, das ist völlig offen.
Das ist im Grunde genommen da die SPD-Formel, die Merz dann wiederholt hat.
Ja, Lukas. Also ich finde, es ist schon schlimm auch bei diesem Thema, dass es eine Scheinheiligkeit und Doppelmoral natürlich auf allen Seiten gibt. Wenn Tusk sagte, die AfD sei unser Problem und er wiederum wegen der Wahlkampf gegen die Peace-Partei dann aber selber so auftritt. Also der macht ja auch Wahlkampf, auch mit diesem Thema.
Er hat aber auch gesagt, wir haben ja hier die Peace oder mein Problem ist die Peace.
Also, beide haben Rechtsaußenparteien und beide müssen irgendwelche Symbolpolitik gegen Migranten machen. Ich fürchte nur, beziehungsweise ich glaube, es wird symbolträchtige Aktionen an den Grenzen geben. Keine Komplettgrenzschließung, gar nicht möglich praktisch, sondern der kleinste gemeinsame Nenner wird natürlich der Versuch sein, noch mehr die Außengrenzen zu sichern. Wir hatten diese Woche in der Tat ausführliche Berichte, wie das in Tunesien, Libyen schon abläuft. Das wird noch mehr intensiviert werden. Da wird Deutschland nicht mehr bremsen wie früher, sondern das sogar forcieren und noch mehr dafür bezahlen, noch mehr Frontex und sonst wen hinschicken. Und auch an der polnischen Außengrenze wird wahrscheinlich dann halt noch mehr passieren. Und das wird wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner sein.
Aber wir haben doch jetzt auch ein reales Problem. Wir haben jetzt schon riesige Schlangen an der deutsch-polnischen Grenze wegen den Kontrollen. Das wird noch mehr sein. Dobrindt hat ja gestern angekündigt, auch noch schwierig angesichts der Überstundenzahl bei der Polizei sowieso, jetzt noch 3000 Polizisten mehr an die Grenzen. Also es muss jetzt durchgegriffen werden, es muss es ist so ein markiger Auftritt. Aber zum Beispiel nur das, also diese, wenn sie jetzt an neuen Grenzen diesen Grenzverkehr mit Kontrollen behindern, ist das denn klug?
Natürlich nicht. Also es gibt ja diese, ich sag's wirklich, Symbolpolitik. Wir müssen deutsche Grenzen quasi dicht machen, hat ja jede Menge Kollateralschäden, also nicht nur auf europäischer Ebene, aber natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene. Also die ganzen Pendler und Gewerbetreibenden, das behindert ja den gegenseitigen Austausch und stärkt eben nicht die Wirtschaft, weder im grenznahen Bereich noch auf nationaler Ebene. Denn das ist ja das zweite große Thema von Friedrich Merz, dass er sagt, wir brauchen Wirtschaftsaufschwung. Also er will die Wirtschaftswende einleiten und gerade behindert er sie. Und mein Eindruck ist, dass Friedrich Merz, wie in anderen Dingen auch, da keinen Plan hat. Er macht eine Ansage und dann merkt er, okay, das hat ja Folgen, die ich so nicht intendiert habe. Das hat sich schon bei der Abstimmung mit der AfD gezeigt, als er ziemlich bedröppelt reinschaut. So habe ich es aber nicht gewollt. Und das zeigt sich in verschiedenen Feldern auch wieder. Er macht eine Ansage und dann merkt er, oh, so geht's dann doch nicht. Und ich habe ja gehofft, dass er diesen Politikstil, ich marschiere da einfach durch und schaue nicht links und nicht rechts, jetzt mal aufgibt, wo er Kanzler ist, aber wie gesagt, die ersten beiden Tage sind da nicht so glücklich verlaufen.
Das ist so ein gewisses Muster bei Merz, was man immer noch erkennt. Ja, dieses vorne weglaufen und dann gucken, dass die Brücke, über die man gelaufen ist, nur noch halb steht.
Wobei er ja jetzt irgendwie mit diesen beiden Auftritten das eigentlich schon gemacht hat. Naja, er ist schon deutlich auf die zugegangen. Also das muss man sagen. Natürlich von einer Position, die wahnsinnig schwierig ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre er da einmarschiert und hätte jetzt gesagt irgendwie, okay, so machen wir das jetzt rapizappi. So war es irgendwie auch nicht.
Ich glaube auch, also er hat ja auch gestern bei Tusk gesagt, dass er mit Dobrindt gesprochen hat, dass er Dobrindt angewiesen hat, mit den Nachbarn Kontakt aufzunehmen. Das war ja sogar auch schon zugeständigt. Also ich hoffe jedenfalls, dass wir es nicht überdramatisieren müssen und dass es jetzt nicht zu einer Komplettgrenzschließung kommt und auch nicht zu einem
Versuch davon. Das haben Sie ja selbst ausgeschlossen.
Sondern ich glaube, es geht jetzt darum, dass er und Dobrindt demonstrativ zeigen wollen, wir versuchen das wenigstens. Das, was Merkel nicht gemacht hat und das, was die Ampel nicht gemacht hat, wir versuchen das jetzt wenigstens so weit wie möglich, das zu machen. Und wenn dann die Nachbarn Nein sagen und wenn das eben auch zu lange Staus an den Grenzen gibt, dann schauen wir, dass wir das auf europäischer Ebene. Aber ich glaube, ihr solltet, glaube ich, wirklich nicht vergessen, dass dieser Druck nicht nur durch die März-Ankündigungen aufgekommen ist. Es ist nicht nur, weil der aus einer Laune heraus irgendwie im November was gesagt hat, sondern 80% in dieser Zeitumfrage wollen irgendwie eine Begrenzung und die wollen irgendwie sehen, dass die Regierung da was tut.
Man muss ja auch irgendwie sehen, dass die Ampel da ganz viel ja schon von gemacht hat. Es gibt Grenzkontrollen, es gibt Zurückweisungen eigentlich, das weiß man. Und die machen jetzt mehr davon und wie viel mehr, das muss man einfach mal abwarten. Und 3000 Bundespolizisten und Polizistinnen sind für diese wahnsinnig lange Außengrenze, die Deutschland nun mal hat, also mit anderen Ländern, ja jetzt auch nicht so richtig viel.
Ich glaube einfach, dass die CDU da einfach ihrem eigenen Spin aufgesessen ist. Und zwar zu sagen, die Ampel hat ja gar nichts gemacht, wir müssen jetzt handeln. Und die Zahlen sagen aber was ganz anderes. Du hast es ja auch gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du die Zahlen für die legale Migration dir rausgesucht hast. Das waren, glaube ich, im vergangenen Jahr oder 2023, muss ich nochmal raussuchen, über 170.000. Mhm. Also wer immer fordert, wir müssen Migration begrenzen, der lässt ja diesen anderen Teil außer Acht, dass Migration dringend nötig ist, um eben hier die Arbeitskräfte zu haben, die man braucht in ganz bestimmten Bereichen, zum Beispiel in der Gastronomie, da ist es ja augenfällig, aber auch in der Pflege, wo jede sechste Arbeitnehmerin mittlerweile aus dem Ausland kommt. Also wenn wir diese Leute nicht hätten, hätten wir ganz andere Probleme. Und wenn man die Umfrage wiederholt, wollt ihr, dass wir ein Sechstel der Leute in der Pflege wieder zurück nach Hause schicken, dann würden natürlich alle sagen, nee, auf keinen Fall. Die Leute werden ja, die sind wichtig.
Ich meine, Dobrindt hat schon gesagt, Lukas, du hast ja gerade versucht, das so ein bisschen zu relativieren und das wird schon nicht so durchgeprügelt. Aber er hat schon gestern eindeutig gesagt, das Ziel ist sukzessive, die Zahlen immer weiter runterzubringen. Und zwar Richtung, im Grunde genommen Richtung Null. Und das ist das Versprechen. Und es war ja auch, also er hat ja auch gesagt, ich mache das jetzt, was 2015 unter Merkel wurde, gab es die Anweisung des Innenministers, dass man Asylanträge stellen kann an der deutschen Grenze. Und das habe ich gerade angewiesen. Damit ist jetzt vorbei. Also das ist auch nochmal dieses markige Merkel-Rückabwickeln.
Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig ist es doch so, dass das in der Rhetorik doch hinter dem zurückbleibt, was die versprochen haben. Also das ist schon so ein, da gibt es eine gewisse Ambivalenz, würde ich sagen.
Ambivalenz ist jetzt ein freundliches Wort dafür.
Ja.
Ich glaube, wie gesagt, dieses Thema ist einfach dermaßen kompliziert. Deswegen war es natürlich auch fatal, dass man es so getan hat, als könnte man es einfach lösen. Aber das Problem ist schon auch, dass die linken und liberalen Parteien in den letzten 10 Jahren auch vollkommen gescheitert sind, irgendwie zu erklären, wie sie dieses Problem regeln wollen, sodass eine Mehrheit der Bevölkerung irgendwie das Gefühl hat, dass das im Griff ist und dass man es unter Kontrolle hat. Ich bin relativ optimistisch immer noch, dass die meisten Deutschen nicht per se rassistisch und fremdenfeindlich sind, sondern ich glaube, es gibt so dieses Bedürfnis von Kontrolle. Es war ja auch 2015 bei Merkel-Politik, wurde ja oft gesagt, das Problem sei dieser Kontrollverlust gewesen. Und jetzt, glaube ich, geht es darum, dass die CDU demonstrieren will und auch irgendwo muss für ihre Wählerschaft, dass man da irgendwie Kontrolle reinbringt.
Nachdem
und
sie den Kontrollverlust total hochgejazzt hat.
Genau. Ne? Ja, klar, aber trotzdem kann sie natürlich nicht jetzt so tun, als sei jetzt plötzlich alles in Ordnung, sondern sie müssen schon irgendwie zeigen, dass sie da was machen in die Richtung.
Aber vielleicht sollten wir noch über was anderes reden.
Wir reden noch über was anderes. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Thema zurück. Ich würde aber vorher gerne noch das zweite Aktuelle, was wir alle mitbekommen haben, darauf zu sprechen kommen. Nämlich vorgestern und diese Wahl von März. Anna, du warst im Bundestag und hast darüber geschrieben für die Taz. Und wie verwirrt waren die Leute denn?
Also wir waren insgesamt, wie viel waren wir, Sabine? Also
5, glaube ich.
5, also das gesamte Taz-Parlamentsbüro war mehr oder weniger im Bundestag vertreten und es herrschte Verwirrung auf allen Ebenen. Also es war ja so, im ersten Wahlgang hat Merz die nötige Kanzlermehrheit, also die Mehrheit der im Parlament akkreditierten oder zugelassenen Abgeordneten verfehlt. Das hätten 316 sein müssen, ihm haben 6 Stimmen gefehlt, 310 waren es dann. Und dann war überhaupt nicht klar, was passiert denn jetzt? Gibt es einen zweiten Wahlgang? Gibt es den nicht? Wann darf es den geben? Und so weiter. Und es kamen ständig neue Informationen rein, bis irgendwann klar war, okay, es braucht jetzt eine Änderung der Geschäftsordnung, damit auf Vorschlag des Parlaments Merz zum zweiten Mal gewählt werden kann, und zwar noch am selben Tag. Und das passierte dann auch. Und da haben die Parteien, also dann passierte quasi ein zweites Wunder, kann man fast sagen. Und zwar hat sich die Union auf pragmatische Weise auch mit der Linkspartei geeinigt. Man hatten gemeinsam, also die Parteien SPD, CDU, Union, also die Fraktionen SPD, Union, Grüne und Linke haben einen gemeinsamen Geschäftsordnungsantrag aufgesetzt. Die AfD hat auch dafür gestimmt, aber die Clou war, deren Stimmen wurden nicht gebraucht, dass mit 2/3 dieser zweite Wahlgang am gleichen Tag wiederholt werden konnte. Und das waren schon spannende Stunden, wo nicht klar war, wie geht's denn jetzt weiter. Und am Ende ist es dann, ja, man muss sagen, gut ausgegangen.
Eine wichtige Frage ist natürlich, wir wissen nicht, wer diese 18 waren, die damit Nein gestimmt haben im ersten Wahlgang. Es gibt nur Spekulationen darüber. Interessant fand ich, dass Merz offenbar dann ja in der Fraktionssitzung nach dem ersten Wahlgang vor der Fraktion gesprochen hat und gesagt hat, also wir sind hier nicht auf dem Kreisparteitag. Was ja die Vermutung naheliegt, dass er davon ausgegangen ist, dass es auch in seiner Fraktion Leute gab, die mit Nein gestimmt haben. Also mehr kann man im Grunde darüber nicht sagen. Wir wissen nicht, oder wisst ihr mehr darüber, ob das jetzt eine organisierte Gruppe war, die da also mal ein Zeichen setzen wollte, oder ob das so verdrießliche Menschen waren, die bei dieser relativ rüden Art von Klingbeil den Laden neu zu organisieren hinten runtergeplumpst waren. Also habt ihr da irgendwelche Informationen oder nee, ist das alles nur Mutmaßung?
Nee, wir wissen es nicht. Es sind nur Mutmaßungen und es geht den Kollegen und Kolleginnen anderer Medien ganz genauso. Also es ist großes Spekulieren darüber. Also ich kann mir eigentlich, dass das eine wirklich organisierte Sache war, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil dafür stand doch echt viel auf dem Spiel. Ich würde eher davon ausgehen, aber es ist natürlich reine Interpretation meinerseits, dass das vielleicht kleine Grüppchen waren oder Einzelpersonen, die sich dafür aus unterschiedlichen Gründen entschieden haben, weil sie irgendwie eben, wie du gerade sagtest, mit dem, was Klingbeil da treibt, nicht zufrieden sind, weil sie mit dem, wie Merz vorgeht, nicht zufrieden sind, weil sie mit den Personalauswahlen für das Kabinett nicht zufrieden sind, weil sie überhaupt eine Schwarz-Rot-Scheiße finden und lieber eine Minderheitsregierung der Union hätten oder whatever. Aber wir wissen es nicht.
Ja, das finde ich schon lustig, dass die interessanteste Frage dieses Vorgangs eben nicht beantwortet werden kann. Also das eigentlich Spannende von dem Dienstag ist immer noch unklar, weil es natürlich einen riesen Unterschied macht, wenn man sagt, die wollten ein Zeichen setzen. Ja, wenn es jetzt 15 rechte CDUler waren, die ein Zeichen setzen wollten, dass man ständig von Rechtsdruck macht, dann wäre es natürlich ein ganz anderes Zeichen, als wenn es 15 Jusos gewesen sein sollten. Ja. Oder wenn es nur 15 beleidigte Leberwürste waren, die keinen Job bekommen haben, dann ist es eigentlich gar kein politisches Zeichen, sondern nur Beleidigtheit. Ja, also die schlechteste Variante wäre es natürlich, denke ich, wenn es 18 rechte CDUler wären, die damit wirklich ein Zeichen setzen wollen, dass sie zum Beispiel bei der Migrationspolitik Härte verlangen und wenn die nicht kommt, dass die CDU auch anders kann, theoretisch mit der AfD.
Aber das würde ich ehrlich gesagt ausschließen. Also es ist natürlich auch eine reine Vermutung.
Dass die das zeigen wollten, nicht, dass das kommt, aber dass die das in diese Richtung
aber sagen. Aber auch das kann ich mir nicht vorstellen. Also dass die alle aus der Union kamen, das glaube ich nicht. Dafür ist auch irgendwie die Union im Denken immer noch zu sehr Kanzlerwahlverein.
Na, ausschließen würde ich gar nichts mehr.
Ja gut, das stimmt natürlich
auch. Wir haben
auch
natürlich auch alle erwartet, dass das glatt durchgeht und alle waren total erstaunt, dass es nicht so war. Wenn diese Variante, also es gibt ja diese zwei Thesen, einmal war es Fahrlässigkeit oder es war Vorsatz und Vorsatz, organisierter Vorsatz und das war natürlich die schlechteste Variante, hast du recht, Lukas, weil dann hätte diese Regierung ein Problem.
Ja, das ist ja sowieso die Frage jetzt, ne? War das jetzt ein einmaliges Ding und jetzt geht's ruhiger weiter oder besteht jetzt jedes Mal die Gefahr, dass die eigene Mehrheit nicht
steht? Das glaube ich nicht, weil das ist ja geheim. Also das glaube ich nicht, weil diese Abstimmung konnte ja nur so gehen, weil wir ja immer noch nicht wissen, wer es war. Während bei den normalen politischen Abstimmungen ist ja nicht geheim. Ist ja, normalerweise kann man ja sogar namentliche Abstimmungen verlangen, wo sich jeder bekennen muss. Also das glaube ich nicht. Es gibt ja eigentlich sonst weiter keine geheime Wahl.
Nur noch den Bundespräsidenten. Aber der steht derzeit nicht zur Wahl.
Also Merz hat ja dann gesagt, Bosch, wie er ist, naja, ein kleiner Makel. Das war seine Formulierung, glaube ich. Und da ist aber schon die Frage, ob das in dieser Bagatellisierungsformel wirklich aufgeht. Also war das nicht doch ein bisschen mehr? Ist das nicht schon so eine Art, also gleich am Anfang, irgendwie ja doch ein Zeichen für so eine wackelnde Führung. Also das zeigt doch zumindest, ja, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es nicht keine organisierte Gruppe war, dass Klingbeil, Merz, also dass da Fliehkräfte am Werk sind, ja, in diesen beiden Fraktionen, die es ja so seit 1949 in dieser Form, ne, so noch nicht gab. Und also wie gesagt, die Ampel ist gescheitert.
Einspruch.
Ja.
Also Fliehkräfte in der Großen Koalition, glaube ich, gab es immer. Also eben zwischen rechten CDU-Flügel und Jusos, sage ich mal. Man sollte auch nicht ganz vergessen, dass Merkel auch viel mehr Gegenstimmen teilweise bei ihren Kanzlerinnen Wahlen bekommen hat. Sie hatten nur auch eine viel größere Mehrheit. Und die konnten sich damals, ich glaube, Merkel hatte einmal 80 Gegenstimmen oder 50 Gegenstimmen. Mhm. Also diese Frustrierten, die keinen Job bekommen haben oder eben auch aus politischen Gründen im Geheimen mal dagegen gestimmt haben, die gab es unter Merkel auch. Also diese so völlig alle unter Kontrolle kriegen und alle wirklich quasi zu zwingen, auch geheim richtig zu wählen, das haben die anderen Kanzler auch nicht geschafft. Aber nur die Mehrheit war halt diesmal viel knapper, deswegen kam es zu dem Ergebnis.
Es ist halt das erste Mal, dass es im ersten Wahlgang gescheitert ist. Genau. Ne? In der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem, das ist natürlich ein Zeichen.
Das beides zusammengenommen jetzt als Frage, also diese schmale Mehrheit plus diese Verdrießlichkeiten, die es da gibt, was sagt das darüber? Wie stabil wird diese Regierung?
Naja, also richtig ist, es wird eigentlich keine weiteren geheimen Abstimmungen mehr geben, wo sowas möglich ist. Aber gleichzeitig ist es so, man sieht das, was ja auch auf Länderebene der Fall ist, dass es eben schwierig wird, stabile Mehrheiten zusammenzubekommen. Also wir haben ja auf Länderebene auch Ministerpräsidenten, die im ersten, zweiten, dritten Wahlgang durchgefallen sind, sowohl von der Linken, aber auch von der CDU, ne, Kretschmer in Sachsen. Also das wird schwieriger. Also die Fliehkräfte in der Gesellschaft insgesamt werden stärker. Gleichzeitig müssen die politischen Parteien in der Mitte viel disziplinierter zusammenarbeiten. Schwieriger Spagat. Und in dieser Regierung, das wird auch heikel, weil man hat eigentlich eine SPD, die ja immer noch ratlos und ein bisschen gedemütigt ist und in den vergangenen Jahren aber eher nach links gerückt ist. Jetzt unter Klingbeil rückt sie wieder mehr nach rechts. Und man hat gleichzeitig eine Union, die deutlich nach rechts gerückt ist, wo der Arbeitnehmerflügel eigentlich nicht mehr in den führenden Positionen vertreten ist. Und diese Balance auszuhalten und auszutarieren, wird ein echtes Kunststück werden. Es gibt ja viele Fragen im Koalitionsvertrag, wo ein großer Interpretationsspielraum ist. Zum Beispiel beim Mindestlohn, da hat es ja schon angefangen. Jetzt sind wir bei der Migrationspolitik. Und das kann noch ganz schön krachen.
Ich meine, beim Mindestlohn gibt es eigentlich keinen Interpretationsspielraum in der Formulierung, die da steht. Aber die SPD probiert hier natürlich da rein zu.
Das ist jetzt die Unionsposition.
Nee, das ist das Lesen, wenn man den Text liest. Aber was ich noch sagen wollte, ist, bei der Union ist es ja auch interessant, dass die meiste, obwohl die Union unter Merz so nach rechts gerückt ist, ist die schärfste Kritik, die an Merz kommt, die kommt von der rechten CDU. Also die so unzufrieden sind damit, dass er jetzt eben in der Großen Koalition nicht umsetzen kann, was er doch eigentlich alles versprochen hat und wofür sie ihn an die Spitze gewählt haben in diesem langen, schweren Kampf. Ja, ich meine, ich habe kürzlich mit Dennis Radke, dem Chef des Sozialflügels, länger gesprochen, Interviews auch erschienen. Der hat gesagt, es wäre schon irre, dass er jetzt der wäre, der Merz letztendlich verteidigt. Ja?
Obwohl ja die CDA, also der Sozialflügel, völlig leer ausgegangen ist.
Ja, das war vorher. Das Gespräch war vorher. Aber trotzdem ist es so, dass die sagen, wir müssen den Laden jetzt stabilisieren. Ja?
Naja, ist wahrscheinlich auch deswegen leer ausgegangen, der Arbeitnehmerflügel, weil für viele Unioner es eben schon schlimm genug ist, mit der SPD überhaupt zu koalieren und so viele linke Sachen zu machen, dann wenigstens die eigenen konservativen Leute reinsetzen und nicht auch noch selber aus deren Sicht linke Leute reinsetzen.
Aber Lukas, das ist die fünfte GroKo. Ich meine, ein bisschen Erfahrung im Regieren mit der SPD haben sie ja schon.
Ja, aber der Druck ist natürlich von rechts jetzt noch viel höher. Also wir haben irgendwie 60% rechte Wähler bei der Bundestagswahl gehabt, wenn man die Wagenknecht noch dazu rechnet, vielleicht 65%. Also wir haben eine strukturelle, richtig rechte Mehrheit und der Druck ist dann natürlich viel größer.
Ich würde sagen, wenn wir dieses Problem, das finde ich sehr interessant, was du gerade angesprochen hast, nämlich sozusagen, dass es ja schon so eine Art rechte Stimmung gibt, dann sehen wir ja jetzt bei dieser Regierung, oder es gibt ja so zwei Arten erkennbar, wie man auf die AfD reagieren will. Auf der einen Seite ist das Dobrindt. Ja, also wir machen im Grunde genommen nicht AfD-Forderungen, wir setzen nicht die AfD-Forderungen um, sondern das sind unsere eigenen Forderungen, aber es sind im Grunde auch die der AfD. Das zielt ja sozusagen auf diese Klientel, um die zurückzuholen. Das zweite ist, das ist ja auch vor kurzem passiert, nämlich der Verfassungsschutz hat die AfD zu einer
erwiesen rechtsextremen Partei
erklärt. Seitdem gibt es eine Verbotsdiskussion. Also das sind ja sozusagen die äußersten Pole, wie man mit diesem AfD-Problem umgeht. Auf der einen Seite Verbot, im Grunde genommen verbieten. Auf der anderen Seite, wir machen ihre Politik, nehmen dies als unsere und versuchen die so zu bekämpfen. Welche haltet ihr denn hier für aussichtsreich?
Also die Verbotsdebatte, die wird jetzt geführt und die wird wahrscheinlich auch die nächsten 2 Jahre geführt, je nachdem, ob man sich dazu entschließt, tatsächlich einen Verbotsantrag aufzusetzen und den dann auch durchzufechten. Ich glaube, das kann der AfD in einer bestimmten Weise auch nützen, weil sie diese Opferperspektive, aber das macht sie immer, spielen wird. Aber was ich für vollkommen aussichtslos halte, ist quasi die gleiche Platte wie die AfD aufzulegen und dann zu hoffen, dass die Coverband gewählt wird. Das wird nicht funktionieren. Und man sieht es ja schon, dass genau dieser Diskurs, Migration ist unser größtes Problem, einfach Grenzen dicht, alle anderen Probleme lösen sich sukzessive, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert nicht in der praktischen Politik, wie wir es gerade ausgeführt haben. Und das funktioniert auch nicht, dass die Leute dann den Eindruck haben, ach so, wenn wir einmal, also dieses Problem Migration, wenn wir das einmal gelöst haben und so weiter, dann werden auch die Schulen wieder saniert, dann werden die Straßen gebaut, dann funktionieren auch unsere Sozialsysteme wieder. Das kann so nicht funktionieren, das weiß eigentlich auch jeder.
Also ich stimme zu, dass die neue Regierung natürlich dringend versuchen muss, mit anderen Themen zu punkten, zu überzeugen, vor allem auch wirtschaftspolitisch im Inland, aber auch mit einem einigermaßen souveränen außenpolitischen Auftreten, auch gegenüber Trump, auch im Ukraine-Konflikt, darf die Migration eigentlich nicht dauerhaft ins Zentrum der Debatte setzen. Das hilft auf jeden Fall der AfD. Ich glaube aber auch nicht, dass es klug war, direkt vor dieser Kanzlerwahl jetzt dieses AfD-Gutachten rauszugeben, weil schon wieder die AfD im Mittelpunkt der Diskussionen stand. Ganz egal, was man jetzt von einem Verbot hält oder nicht, dass der kleine Mini-Schwung, der vielleicht möglich gewesen wäre, dass man jetzt sagt, jetzt Union und SPD reißen sich zusammen, haben ein neues Programm, wollen irgendwas tun, ist schon wieder tagelang überdeckt worden von einer Diskussion über die AfD und sie stand im Mittelpunkt. Und allein das hilft ihr, dass sie im Mittelpunkt steht und alles sich um sie dreht.
Die SPD-Innenministerin wollte das natürlich gerne noch an die Öffentlichkeit geben, mit dem Argument, wie sie es vorgetragen hat, dass das Gutachten eine Woche vorher oder so ihr vorgelegt wurde und dass der Verdacht nicht entstehen soll, dass da noch politisch drauf Einfluss genommen wird, kann man jetzt glauben oder nicht. Ja, aber das war sozusagen Fesers Argumentation. Ich wollte noch sagen, ich bin ja von einer Seite auf die andere gewechselt. Ich bin absolut für einen Versuch, die AfD zu verbieten, weil die so gefährlich ist, dass das, was im Grundgesetz vorgesehen ist, als Möglichkeit für eine rechtsextreme Bedrohung unserer Demokratie auch ausgeschöpft werden sollte. Und auf gar keinen Fall ist es sinnvoll, und das zeigen ja Beispiele aus anderen europäischen Ländern, dass, wenn man das nachmacht, was die AfD oder eben ähnliche Parteien fordert, dass dann die Konservativen davon profitieren. Also das wissen wir jetzt wirklich alle. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum die Union das nicht kapiert.
Das Gegenargument wäre natürlich, das kommt bitte auch gespielt, glaube ich, von Unionsseite, zu sagen, wir imitieren ja gar nicht die AfD, wir machen das, das war ja auch Dobins Ansage, wir machen das, was bevor Merkel auf diesen vom Kurs abgekommen ist, immer Unionspolitik war.
Ja, aber sie machen das natürlich mit einem extrem populistischen Diskurs, der AfD total in die Hände spielt. Also wenn, das wäre nochmal was völlig anderes, wenn sie das nüchtern, sachlich alles angehen würden, dann wäre die Stimmung, wäre jetzt meine Vermutung, kann ich natürlich auch nicht beweisen, eine andere. Also was die da im Wahlkampf gemacht haben, das war doch der Irrsinn in Tüten. Und dass Jens Spahn dann jetzt gerade nochmal damit um die Ecke kam, man solle diese Ausschussvorsitzenden wählen. Ich meine, das sagt er jetzt ja nicht mehr, weil die jetzt erwiesen rechtsextrem sind. Ja, von daher ist es vielleicht ganz gut, dass das Gutachten davor noch um die Ecke kam.
Also ich finde, wenn man dieses Verbot anstrebt, dann muss es jedenfalls wirklich gut vorbereitet, geschlossen von den großen Parteien Union und SPD vorgetragen werden. Das Allerschädlichste, glaube ich, ist eine ewige Diskussion darüber, auch noch Streit unter den demokratischen Parteien darüber und ein Monat oder jahrelanges Gezerre. Deswegen fand ich das mit der Faeser jetzt so schlecht, weil das war eben überhaupt nicht abgesprochen offensichtlich mit der Union oder irgendwie, dass man dann zu einer gemeinsamen Sprachregelung kommt, sondern schon wieder streiten und haken sich die demokratischen Parteien, ob sollten wir nicht. Und allein das hilft der AfD, alle kreisen um sie.
Aber man kann auch sagen, dass Dobrindt vielleicht ganz froh ist, dass Frau Faeser das Ding noch präsentiert hat, weil das muss er sich nämlich jetzt nicht rumschlagen. Also diese Variante gibt es schon auch als Überlegung.
Das ist ja so eine Regierung, das ist ja mehrfach schon gesagt worden, die einzige Regierung der Mitte, die überhaupt noch möglich ist. Ne? Und das ist ja so, die sagen, dieses AfD-Anteportas ist ja die Szenerie, in der diese Regierung spielt. Wie gehen wir eigentlich als Zeitung damit um? Haben wir eigentlich auch so eine Art, also wie Dennis Radke, wie du vorhin erwähnt hast, also die letzte Regierung der Mitte, danach wird's ganz schlimm. Haben wir so eine Neigung, die zu schonen vielleicht? Ich meine, Lukas, du machst da die Seiten 1. Hast du da so eine innere Hemmung jetzt da, März auf Seite 1 zu knallen?
Ja,
also
es war jedenfalls sehr, ja, auch geradezu schon ein bisschen lustig. Und ich finde, man muss überhaupt ein bisschen aufpassen, dass wir bei aller schwierigen Lage auch unseren Humor behalten, zum Beispiel auf der Seite 1. Weil das Schlimmste ist, wenn wir alle
stimmt,
nur noch...
Lukas ist der Humorbeauftragte der Taz.
Nur noch den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, dann wird es erst recht nichts. Ich glaube, auch gerade Linke und Liberale müssen immer ausstrahlen, dass sie auch irgendwie noch lebendig sind.
Jedenfalls, nicht vollständig spaßbefreit.
Bei der Abstimmung im Bundestag war es in der Tat, also ihr wart ja im Bundestag, ich war hier in der Redaktion Und es waren sehr gemischte Gefühle von Schadenfreude, so einer spontanen Reflex sozusagen, dass man dem Merz das gegönnt hat natürlich irgendwo auch, dass er da auf die Nase gefallen ist. Und gleichzeitig haben aber auch selber Kollegen gesagt, sie haben sich dann selber dabei ertappt, dass sie schadenfreudig waren, waren dann aber gleichzeitig erschrocken. Und das sind, weil wir alle wissen, dass es keine andere Regierung zurzeit geben kann, außer theoretisch Union AfD. Es ist ja praktisch alternativlos. Und ich glaube, das ist die Problematik auch der Haltung dagegen, weil natürlich werden wir Merz und die Politik weiter kritisieren. Aber den Bruch dieser Koalition oder jedenfalls ein schnelles Ende dieser Regierung kann sich eigentlich niemand wünschen, weil man sich vorstellen kann, wie entsprechend dann Neuwahlen ausgehen würden.
Es war tatsächlich so, dass ich mich dabei erwischt habe, zu denken, wie können die nur? Also die dagegen stimmen. Wie kann man das machen in so einer Situation? Die haben doch eine Verantwortung bei aller Kritik an diesem Koalitionsvertrag und das, was die Union da treibt. Ja? Aber es war, ich merke schon, dass ich mich dem auch nicht entziehen kann. Und einer meiner ersten Gedanken war auch, ja, das zahlt jetzt wieder bei der AfD ein. Die freuen sich und können sagen irgendwie, ja, alles schwierig, der hat keine Mehrheit, der ist jetzt schon gescheitert und so weiter.
Wie war denn deine Gefühlswelt, Anna?
Jetzt am Dienstag? Autsch. Oh. Aber dann, ich habe schon gedacht, krass. Aber ich habe auch gedacht, das wird sich schon lösen. Ich finde ja, man soll unsere Demokratie jetzt auch nicht schwächer reden, als sie ist. Das macht ja die AfD immer, ne? Die sagt ja immer, ach, das ist halt diese ganzen Altparteien, das ist ja alles von gestern und wir müssen hier den Laden mal richtig aufräumen und diese Quatschbude Bundestag. Also nein, so ist es eben nicht. Und das hat sich ja auch wieder erwiesen an diesem Dienstag. Sie haben es geschafft, einen Ausweg zu finden und es ist gut gegangen. So, also ich finde, unsere Demokratie ist insgesamt stabiler, als wir sie machen. Ich habe auch geringe Neigung, jetzt Schwarz-Rot zu schonen. Also mein Bedürfnis, Merz auf die Schulter zu klopfen, ist eher gering. Und das, was Klingbeil gerade in der SPD angerichtet hat, also dieses, man kann das schon sagen, der Gott des Gemetzels, ne? Also hat irgendwie alle abserviert. Das finde ich auch nur bedingt gut. Aber vielleicht haben wir manchmal eine Neigung, die Dinge immer nur runterzuschreiben. Ich finde, man muss auch in der Tat über das berichten, was gut läuft. Und das versuchen wir ja auch zum Teil auf vielen Ebenen, dass wir sagen, hier vor allen Dingen im zivilgesellschaftlichen Bereich, das wurde erreicht und das wurde erreicht. Aber man kann natürlich auch nochmal über Erfolge schreiben, was ist denn gesellschaftlich vorangebracht worden? Wo stehen wir denn tatsächlich bei der Energiewende? Was hat sich bei der Planungsbeschleunigung? Wie schnell geht das plötzlich und so? Also auch mal drauf zu gucken, was gerade gut läuft.
Das sind alles die Erfolge der Ampel. Sie
und nicht der Ampel, aber auch der Bürgerin.
Gestern, aber übrigens, das fand ich sehr bemerkenswert gestern, dass die Erfolge oder zumindest die Arbeit der Ampel teilweise gestern schon geschätzt wurde bei der Amtsübergabe von Habeck an die Katharina Reich im Wirtschaftsministerium. Das war ist ein bisschen untergegangen, aber das war sehr bemerkenswert, die gesagt hat, es sei fast eine übermenschliche Leistung, habe Habeck vollbracht und sie danke dem ganzen Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, wie sie die Deutschland durch die Energiekrise gebracht haben. Also das war bemerkenswert und übrigens auch ein Zeichen, dass es in dieser Großen Koalition teilweise schon funktionieren kann. Also weil werden Zeichen gesetzt, die sind schon, also klar, das Habeck ist Grüne und nicht SPD, aber trotzdem, es ist eine Bereitschaft auch anzuerkennen, dass der Gegner auch was Gutes gemacht hat. Und also das war gestern ein sehr positives Zeichen.
Ich finde auch tatsächlich, dass wir auch als Journalisten und Journalistinnen denen da jetzt auch mal eine Chance geben müssen. Also bei aller Kritik, die man an der Politik haben kann und muss und soll. Aber dass wir schon erstmal gucken, kriegen die da jetzt irgendwas hin oder eben nicht. Und was ich total fatal finde, ist dieses Gerede, was ja auch ganz stark aus der Union kommt. Irgendwie hier Söder, das ist die letzte Patrone für die Demokratie. Das macht die AfD natürlich auch größer, als sie ist. Das ist doch überhaupt nicht klar, wie sich das weiterentwickeln wird und ob nicht auch eine Stärkung des demokratischen Lagers wieder kommen kann. Also ich finde das so ein Fatalismus, der ist wirklich...
Und wir hatten ja schon mal eine...
Fatalismus immer, aber...
Vielleicht ist es wirklich das Wichtigste, dass wir diese Schere im Kopf rauskriegen, weil du hast jetzt auch, glaube ich, schon mehrmals gesagt und ich habe es, glaube ich, auch mehrmals gesagt, das und das hilft der AfD und so weiter. Wir müssen das, glaube ich, irgendwie rauskriegen. Wir dürfen nicht bei jedem Thema und bei jeder Analyse überlegen, ob das jetzt der AfD hilft. Und wenn wir die Regierung kritisieren, hilft das am Schluss auch noch der AfD oder was? Da kommen wir in Teufelsküche, wenn wir alles nur daran messen, ob das vielleicht dann der AfD hilft.
Aber das Benennen und alles nur daran messen ist ein ziemlich großer Unterschied.
Ja, aber
Aber ich finde, das gab ja auch mal eine Zeit, da warst du, glaube ich, noch AfD-Korrespondentin, Sabine, da ist sie total runtergegangen. Das war 18, 19. Da gab es diese große, also es gab diesen großen Zustrom von Menschen, also aus Syrien vor allen Dingen. Und danach ist dieses Thema Migration, also ich würde sagen, das hängt schon sehr stark am Thema Migration. Die Menschen waren zwar noch da, aber das Thema, das ist alles ganz schlimm und das überfordert uns und so weiter. Das ist runtergegangen und es wurde viel stärker über andere Themen geredet. Und ich finde, genau das müssen wir auch leisten. Wir müssen über die Themen sprechen, die relevant sind. Also es geht doch um Investitionen jetzt in den Staat. Es geht um die Transformation der Wirtschaft. Es geht um die Zukunft der Sozialsysteme. Es geht auch um Krieg und Frieden. Das sind doch die wirklich relevanten Themen, die auf dem Tisch liegen. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, einfach immer nach, also das machen wir ja auch nicht, aber so Migration ist das Schlimmste und das müssen wir lösen. Wenn wir das gelöst haben und so weiter, habe ich ja schon gesagt.
Das also stimmt vielleicht beides, also dass man sowohl diesen Migrationshype, der da veranstaltet wird, nicht mitmacht, aber diesen AfD-Hype, was Lukas gerade angesprochen hat, da auch ein bisschen gebremster vielleicht zu Werke geht. Ich würde gerne noch, du hast
das
gerade
sehe ich
schon
nicht so. Also ich finde schon, dass wir schon die AfD stellen müssen. Also, dass die jetzt rechtsextrem sind und wer da im Parlament sitzt und wer da was sagt und wer da mit wem agiert, das sollten wir als Taz schon immer wieder aufdecken.
Ganz bestimmt. Ich glaube, wir machen diese Diskussion, was jetzt für ein Verbot und nicht für ein, oder gegen ein Verbot spricht, die machen wir ein andermal. Ja. Da gibt's auch, glaube ich, kontroverse Meinungen hier. Aber das machen wir vertieft ein andermal. Ich würde jetzt gerne nochmal, weil wir über die neue Regierung sprechen und Anna, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, noch auf die SPD zu sprechen kommen. Das ist so ein bisschen im Windschatten alles passiert, ne? Vorne ist so Merz und alle sagen Gott und wie schrecklich oder jetzt klappt's doch. Also, aber dahinter ist eigentlich was passiert, was eigentlich sogar für die SPD eigentlich ungewöhnlich ist, nämlich, dass einer der Hauptverantwortlichen für die Wahlniederlage, die absolute Schlüsselfigur ist. Also man hat das Gefühl, ohne Klingbeil geht gar nichts mehr. Der hat also ein Personaltableau dahingelegt. Der hat also alle SPD-Granden, alle mächtigen, einflussreichen Figuren im Grunde genommen rausgeworfen.
Außer Pistorius,
das ging nicht. Er hat einen Mann seines Vertrauens, Matthias Miersch, zum neuen Fraktionschef gemacht, nicht Hubertus Heil, mit dem er sich offenbar nicht so gut kann. Also es gab selten, glaube ich, eine SPD, die so in so kurzer Zeit auf eine Figur fokussiert war, wie diese Klingbeil-SPD. Und das ist völlig geräuschlos passiert. Also zumindest ohne große Knalls, die man außerhalb der Räume, in denen diese Entscheidungen getroffen worden sind, gehört hätte. Anna, wie war das? Wie klappt das? Warum sind alle so stumm?
Du beobachtest die SPD ja schon viel länger als ich, Stefan. Und wenn du sagst, es hat es noch nie gegeben, dann glaube ich dir das einfach mal. Aber
die ist vielleicht übertrieben, aber sehr lange nicht mehr.
Also richtig ist, du hast es ja alles richtig beschrieben. Also an Klingbeil kommt in der SPD niemand mehr vorbei. Er formt jetzt die Partei im Prinzip nach seinem Gusto. Er macht es aber sehr geschickt. Also warum ist es so still geblieben? Weil er es geschafft hat, dass es irgendwie durch alle Flügel, die es in der SPD so gibt, also die parlamentarische Linke und den konservativen Flügel, die Seeheimer, die Ostlandesverbände und die Westlandesverbände irgendwie damit einzubinden und auch, das auch noch geschlechtergerecht auszubalancieren. An sich ist dieses Tableau, was er da präsentiert hat, ausgewogen. Also Matthias Miersch, ein Sprecher der parlamentarischen Linken, ist jetzt Fraktionschef. Dafür wird ein Seeheimer neuer parlamentarischer Geschäftsführer, also Dirk Wiese. Und also alle Flügel vertreten. Mhm. Was so ein bisschen dabei untergeht, ist, dass es natürlich alles Leute sind, mit denen Klingbeil gut kann oder die er sich sozusagen gesagt hat, ich umarme dich, ich bin nicht mit ein. Also es gibt eigentlich keine offene Kritik mehr an ihm. Unter der Hand gibt es natürlich trotzdem Kritik. Ja. Also er hat das machttaktisch total geschickt gemacht. Aber es gibt natürlich Verletzungen, man muss gucken, wie sich das ausgeht.
Ja, also eine Frage ganz kurz noch dann anschließend. Also Miersch hat ja kein besonders gutes Wahlergebnis bekommen bei der Wahl zum Fraktionschef.
Der hat ja witzigerweise auch 18 Stimmen nicht bekommen. Genau wie der Kanzler im ersten Wahlgang.
Aufgemerkt.
Ja, aber das ist natürlich ein Unterschied, ob man Merz oder Miersch wird.
Das ist doch die Jusel.
Also er hat 83% bekommen. Ich glaube, Mützenich, also der Fraktionschef vor Klingbeil, hatte 97%. Also da war schon Verdrießlichkeit zu spüren.
Ja, ich halte aber diese, ganz kurz, ich halte diese Hypothese, also das, klar, das ist sozusagen, das ist so vom arithmetisch, das ist deckungsgleich, aber die Hypothese, man wählt Merz nicht, um Klingbeil eins dran zu geben, halte ich für einigermaßen konstruiert. Möglicherweise gibt es da ein, zwei, aber dass das, also ich glaube nicht. Also wenn man Klingbeil einen mitgeben will, dann wählt man Mirsch nicht und dann wird man vor allen Dingen dann auf dem Parteitag im Juni sehen, wer Klingbeil nicht wählt.
Also ich finde die Personalie Klingbeil auch sehr spektakulär. Man hatte vor allem auch den Eindruck, dass er anders als Merz sehr gut vorbereitet war auf diese ganze Regierungsübernahme. Während man bei Merz ja immer das Gefühl hat, probiert mal was aus und dann schaut man mal, ob es klappt oder so. Während er offensichtlich ja sehr strategisch, sehr gezielt der Vorgang ist, am Wahlabend selber schon sich den Fraktionsvorsitz um Mitternacht, das war glaube ich im wahrsten Sinne des Wortes 11:05, hat er sich den Fraktionsvorsitz geschnappt. Und ich glaube, dass es auch eine Rolle spielt. Als erstes, dass nicht allzu viele starke Persönlichkeiten in der SPD zurzeit andere da sind. Und dass Kühnert, also jetzt nicht nur als Person, sondern diese No-GroKo-Bewegung es praktisch überhaupt nicht mehr gibt, auch durch die Not dieser Konstellation geboren, dass es eben keine echten Alternativen mehr gibt. Das glaube ich nur schon, weil wir es vorhin hatten, wie steht man zu dieser Regierung? Ich glaube, das sieht man hier auch, weil die SPD-Linken konnten früher immer noch drohen, ja gut, dann lassen wir die GroKo platzen und hoffen, dass bei der Neuwahl besser wird oder sowas. Und das ist ausgefallen. Die Linke der SPD hat überhaupt keine Druckmittel eigentlich, weil die SPD muss diese Koalition machen.
Ich meine, das stimmt alles, was ihr sagt, aber ich finde es nach wie vor wirklich bemerkenswert, wie Klingbeil es geschafft hat. Quasi, die sind zwei Personen, Klingbeil und Esken, die sind dafür dieses Wahlergebnis verantwortlich. Und die Esken schmiert total ab, ist sozusagen Ende der politischen Karriere. Und Klingbeil ist irgendwie der neue Star und der einzige in der SPD. Das ist doch echt eine krasse Geschichte.
Ja, er hat 42%, er hat 42% in seinem Wahlkreis bekommen, er hat sicher 10 in ihrem Wahlkreis bekommen.
Ja, 12,9, aber
in allen Umfragen auch viel unbeliebt.
Ja, Klingbeil ist, das muss man sagen, ist machtpolitisch einfach ein Genie. Man kann es so sagen. Also das, wie er das gemacht hat, das ist genial. Man kann das machiavellistisch nennen und man kann das frech nennen, aber ist gut gemacht und er hat es gut kommuniziert.
Idee stimmt. Ist da eine Idee hinter? Was ja zu sehen ist, das sind alles Leute, die irgendwie so ein bisschen Buddies von ihm sind, bis hin zu Carsten Schneider, dem neuen Umweltminister. Aber zu sehen ist ja ganz klar eine extreme Verjüngung. Ne, sind relativ unbekannte Leute aus der zweiten Reihe, die aber alle 20 Jahre, 25 Jahre jünger sind als die, die er da abgeräumt hat. Ist das jetzt ein Konzept oder ist das, sieht nur so aus wie ein Konzept?
Ich würde sagen, es sieht eher aus wie ein Konzept, weil diese inhaltliche Neuaufstellung, die steht ja noch aus. Also die Frage ist ja, und das fragen sich auch viele Wählerinnen, also nur 16,4% haben die SPD gewählt, wofür steht denn diese Partei eigentlich? Warum wähle ich SPD? Was hat sie für ein Konzept von Gesellschaft? Wie sieht die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aus, die SPD will? Und was Klingbeil immer gesagt hat, mehr Wirtschaft, weniger Bürgergeld, das sind erstmal zwei Schlagworte. Aber wie wird Reichtum verteilt? Diese ganzen grundsätzlichen Fragen, wie wird Arbeit künftig umverteilt? Also wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten und so weiter? Ich glaube, darauf hat die SPD derzeit nur stichpunktartige Antworten, die mich auch nicht restlos überzeugen.
Ein Problem ist ja, dass jetzt kommt, du hast den Parteitag Ende Juni gerade schon angesprochen, Anna. Wer führt diese Partei? Das ist jetzt Klingbeil und Esken und im Gespräch ist, weil Esken so auch in den eigenen Reihen nicht besonders viele Freunde hat, Freundinnen hat, muss man sagen, dass möglicherweise Bärbel Baas und Lars Klingbeil als SPD-Führungsduo antreten werden. Und das scheint mir bemerkenswert zu sein, weil Baas und Klingbeil, also Finanzministerium, Arbeitsministerium, ja die Schlüsselministerien in dieser Regierung haben, die dann auch die Parteispitze wären. Und die Älteren erinnern sich vielleicht noch daran, dass auch Lars Klingbeil 2017, 2018 der Meinung war, dass das jetzt so nicht weitergeht, dass die gerade in der Rolle als Juniorpartner in der SPD in der großen Koalition die SPD als Partei nur so eine Art Anhängsel der Ministerialbürokratie ist. Und was wäre das, wenn Sie das jetzt wirklich machen? Oder wie sieht's aus? Welche Alternativen gibt's da?
Da wäre die Frage an Anna, hast du den Eindruck, dass das so eingetütet wird?
Ja, ich habe den Eindruck, das wird so eingetütet. Also genau so, also Bärbel Baas hat ja noch nicht den Finger gehoben und sagt, ich mach's. Mein Eindruck ist, dass hinter den Kulissen sie ganz schön bearbeitet wird, weil Klingbeil eben irgendwie einen Konterpart oder eine Co-Vorsitzende braucht, die auch seine Kragenweite hat. Also das kann nicht jemand sein, der irgendwie aus einem Landesverband kommt und irgendwie nur so pro forma neben ihm gesetzt wird. Das muss jemand sein, der dann auch das Gleiche, also der dieses Machtbewusstsein auch ein bisschen kontern kann. Aber ja, ich hielte es für einen Granatenfehler. Und trotzdem, glaube ich, werden sie es genauso machen.
Und die ganzen Ministerpräsidenten, also was heißt die ganzen, hört sich so an, als würde es so viele geben. Aber
es gibt nicht mehr so viele.
Ja, aber Rehlinger und Schwesig haben sich selbst aus dem Geschäft genommen, oder? Ja.
Haben schon abgewinkt. Also die haben, also Schwesig hat, glaube ich, auch dieses Machtbewusstsein, aber die will die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr erstmal bestreiten und dann auch gewinnen, was schwer genug wird. Die AfD führt dort haushoch. Und Rehlinger, ich meine, aus dem Saarland, in Berlin die Geschäfte zu steuern, wird immens schwer. Also, und außerdem, sie hat dort sozusagen eine Alleinregierung, SPD-Alleinregierung, das ist doch viel bequemer.
Ja, bei Kurt Beck ist es nicht so gut gelaufen aus
Rheinland-Pfalz. Nee, aber ich jetzt nochmal kurz zur SPD. Ich jetzt für einen Granatenfehler, weil ich glaube, die SPD braucht eine inhaltliche Erneuerung oder es braucht die nötige Freiheit und den nötigen Freiraum und Kreativität, das auch nochmal neu zu denken. Und das kann man, glaube ich, nicht neu denken, wenn man gleichzeitig loyaler Regierungspartner ist. Man kann auch nicht auf den Parteitag rufen, Vermögenssteuer jetzt und in der Regierung als Finanzminister sagen, ist leider nicht drin.
Bin mir da nicht ganz so sicher, also weil das Dilemma ist ja ähnlich wie bei der Ampel, dass einerseits die Parteien sich profilieren müssen und man nicht dauernd Streit haben will in der Regierung. Ich habe den Eindruck, Klingbeil hat sich auch aus dem Ampel-Desaster heraus entschieden, dass man den Versuch macht, eine ganz disziplinierte, solide Regierungspolitik, pragmatische Regierungspolitik zu machen und auszustrahlen, dass man irgendwie das Land im Griff hat und in Klammern zu hoffen, dass Metz vielleicht Fehler macht und stolpert und dann Klingbeil daneben der souveräne Staatslenker aussieht. Und dass er da am wenigsten brauchen kann, ist eine Partei, die bei jedem Beschluss wieder meckert, die irgendwas noch Linkeres fordert und die jedenfalls schon wieder in Streit mit der CDU gerät. Weil das ist das Dilemma, was ja auch in der Ampel nicht geschafft wurde, dass die Parteien ihr Profil zeigen, eben die SPD zum Beispiel ein wieder linkeres Profil, aber nicht mit der CDU streiten. Wie soll das gehen?
Ja, aber das ist genau dieses Dilemma hat sich ja vor allen Dingen bei der FDP manifestiert. Da war der Parteivorsitzende und der Finanzminister, das war eine und dieselbe Person. Und man musste manchmal nicht, wer hier wer spricht, im Finanzministerium der Parteivorsitzende Christian Lindner und auf dem FDP-Parteitag der Finanzminister. Und das ist ja, also dieses Dilemma, das zu trennen, das kann man, glaube ich, nur konsequent auflösen, wenn man sagt, okay, das eine ist Regierung und dann das andere ist Partei und man lässt der Partei auch den nötigen Freiraum. Ich glaube auch, dass die Leute, ich verstehe das Kalkül, aber ich glaube, das geht eben nicht zusammen, wenn Amt und Mandat in einer Person vereinigt sind.
Gut, vielleicht noch eine kleine Schlussrunde daran anknüpfen. Was glaubt ihr denn? Wird das jetzt eine stabile Regierung oder ist dieses anfängliche Wackeln ein derartig schlechtes Omen, dass es im Grunde genommen so bleibt, wie es sich jetzt nach 2 Tagen ankündigt?
Ich weiß es natürlich nicht. Ich antworte jetzt nur zuerst, weil auf mich gezeigt wurde. Ich weiß es nicht und ich würde mal sagen, das ist offen. War natürlich kein guter Anfang, irgendwie schwieriger Anfang, wieder ein Gestolpere von Friedrich Merz. Aber ich muss schon sagen, bei aller Kritik, ich hoffe es, dass sie das hinkriegen.
Wir schlagen 2 Seelen in einer Brust, also politisch und jetzt rein vernunftgesteuert würde ich sagen, ich hoffe, dass sie einigermaßen ruhig und solide regieren. Journalistisch betrachtet wünsche ich mir natürlich viel Probleme und Krawall und für die Seite 1 viele spektakuläre Tage. So ein Tag wie am Dienstag ist natürlich super, journalistisch, was da los war. Und da würde ich auch noch ganz kurz sagen, also da finde ich jetzt mit etwas Abstand betrachtet es auch nicht mehr ganz so dramatisch, wie es uns allen vorkam in diesen 4 Stunden. Wir wussten in diesen 4 Stunden nicht, wie geht es aus, scheitert der vielleicht ganz komplett. Dass es einen zweiten Wahlgang gab, ist zwar in der deutschen Geschichte noch nicht vorgekommen, aber du hast erwähnt, bei den Ministerpräsidenten schon öfter und so weiter. So dramatisch ist es auch wieder nicht. Es gibt keine weiteren geheimen Abstimmungen. Ich habe den Eindruck, die werden sich jetzt schon zusammenreißen.
Ich glaube, viel wird an Friedrich Merz liegen. Hat er seinen eigenen Laden im Griff und schafft es so ein bisschen, sich zu verscholzen? Also nicht irgendwie eine Lösung rauszubosaunen und dann zu gucken, wie kriege ich dafür die Mehrheiten zusammen, sondern umgekehrt, erst im Hintergrund zu wirken und an der Lösung zu arbeiten und erst dann kommunikativ rauszutreten, wenn man die hat. Ist ein bisschen langweiliger als Opposition, aber ich glaube am Ende auch nachhaltiger.
Na gut, weise Worte. Vielen Dank für diese interessante Runde. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Chanzet Ispina für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de und Geld auch gerne gesehen über Taz zahlig. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.